Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt eine kleine Pause hinter uns gehabt, die Osterpause. Wir haben davor im Ostervortrag uns beschäftigt, vor allem mit diesem Urchaos, wenn man so will, mit dem Tohuwabohu. Haben das also näher untersucht und haben versucht herauszufinden, was denn da noch alles dahinter steckt. Also, weil es nicht bloß ein völlig gestaltloses Chaos ist, sondern in diesem Chaos, wenn man so will, wirken bereits ordnende Kräfte drinnen. Es sind gestaltbildende Kräfte, wenn man so will. Wir haben in dem Tohu Kräfte erkannt, das beschreibt Rudolf Steiner so, die vom Mittelpunkt ausstrahlen, die also zentrifugale Kräfte sind, wenn man so will, die also vom Zentrum, von der Mitte des ganzen Geschehens ausgehen, also mit dem ist dieser Einschlag des Geistes, wenn man will, und da spritzt es jetzt nach allen Seiten weg, wenn man das als Bild nehmen will. Und dem kommt als Gegenbild entgegen, dass das Bohu oder Wohu, wie es eigentlich heißt, also es ist ein bisschen gemildert, die Vokalisierung zeigt das an, das wird also mit von der Schreibweise her wird's als Wuh eigentlich gesprochen, als. Aber trotzdem ist der Grundcharakter des Bet, also dieses Hüllebilden drinnen, in dem es also abgemildert ist zum Wo, ist es sozusagen, könnte man sagen, noch im Entstehungsprozess begriffen. Es ist also einfach in lebendigerer Tätigkeit. Wenn es wirklich das Bu ist, ist es einfach eine fertige Hülle jetzt. Jetzt ist es sozusagen eine werdende Hülle, könnte man sagen, oder eine werdende Krafthülle eigentlich, die aber ihre Kräfte jetzt nach innen sendet. Also entgegensendet dem, was von dem Zentrum ausstrahlt. Und das ist eigentlich überhaupt ja das Grundprinzip aller gestaltenden Kräfte. Es sind eigentlich immer zwei Kräfte, die zusammenwirken, um eine Gestalt zu bilden. Also wenn nur eine Kraft wirken würde, dann schleudert es das irgendwo weg ins Unendliche, wenn man so will. Und es muss also eine Gegenkraft sein, dann kann ich formen. Und da drin liegen eigentlich die gestaltbildenden Kräfte bereits, die darauf hinzielen, ja diese ganze Schöpfung zu einem Ebenbild letztlich der Götter zu, der Elohim zu gestalten und die höchste Ausformung dieses Ebenbildes der Götter ist dann die menschliche Gestalt. Also das heißt, in diesem Tohuwabohu wirken eigentlich bereits die Kräfte, die Formgestalt des Menschen zustande bringen. Das hat uns dann auch ein bisschen mit dem Ostergedanken und mit dem Auferstehungsgedanken in Bezug gebracht, weil diese Formgestalt des Menschen, also das heißt, das, was Rudolf Steiner auch öfters als das Phantom des physischen Leibes bezeichnet hat, also etwas, das man eigentlich nur übersinnlich sehen kann, aber was die eigentliche Gestalt des physischen Leibes ist. Also das, was sozusagen überbleibt, wenn man sich denkt, den physischen Leib von den Stoffen befreit und bloß die Form festhält. Diese Formgestalt des Menschen, so wie sie ursprünglich von den Elohim gebildet wurde, ist erstens einmal eine allgemeine Menschengestalt. Das heißt, im Grunde ein Urbild für alle Menschen. Und das Zweite ist, dass aber diese Formgestalt des physischen Leibes, dass die dann später, namentlich also als Folge des Sündenfalls, immer mehr von den Widersachermächten ergriffen wurde und zerstört wurde, zumindest zum Teil, und auch heute noch teilweise zerstört wird. Und da ist eben die Gegenkraft, damit dieses Phantom nicht verloren geht, weil es also ganz wichtig ist für die Entwicklung des Menschen und für die Entwicklung seines Ichs. Das ist sozusagen immer der Spiegel, an dem sich das Ich erkennt und in dem es zu der Art Selbstbewusstsein erwachen kann, das eben unser spezifisch Menschliches ist. Das uns auch diese besondere Freiheit gibt, die Hierarchien über uns nicht haben. Denn diese Hierarchien über uns haben eben auch diese physische Formgestalt nicht, die wir haben als Gegenbild sozusagen, in dem sich das Ich spiegeln kann. Und dass es umgekehrt aber auch nach seiner Wesenheit gestalten kann. Denn das ist also ein weiterer Schritt der Entwicklung, dass dieses allgemeine Menschenbild, also diese allgemeine Formgestalt des physischen Leibes, dass die im Laufe der Entwicklung immer mehr individualisiert wird. Das heißt, dem individuellen Ich des Menschen angepasst wird. Durch die Tätigkeit letztlich unseres Ichs. Aber da wirken eben auch die Widersacherkräfte entgegen und nagen sozusagen an dieser Formgestalt. Also da um sie zu zerstören, namentlich die arimanischen Kräfte wirken da sehr stark dran. Indem sie das also zu sehr verfestigen und nicht mehr offen halten für den Geist und dann brechen eigentlich geradezu Stückeln heraus, die nicht mehr für den Geist fassbar sind. Und schon umgekehrt auch das Luziferische hat natürlich eine gewisse auflösende Wirkung auch auf das Ganze. Und da ist aber durch die Auferstehung des Christus eine neue Kraft in die Entwicklung hineingekommen, indem also mit dem Auferstehungsleib des Christus das erste Mal ein vollständiger, unzerstörter Phantomleib des Menschen, also eine unzerstörte Formgestalt des Menschen, wieder auferstanden ist. Und Rudolf Steiner beschreibt das ja dann auch, wie eben dieser Auferstehungsleib des Christus sozusagen zum Ort sich vervielfältigt in gewisser Weise und sich dann einverleibt der Formgestalt jedes einzelnen Menschen und ihr eben die Kräfte gibt, die gegenwirken können gegen die Zerstörungskräfte der Widersacher. Ohne aber, dass jetzt diese Kräfte, die aus dem Phantomleib des Christus kommen, eben das auslöschen oder aufheben, was durch die Individualität des Menschen hineingeprägt ist. Das ist also das Ziel der Entwicklung, ist also, dass der Mensch dasteht mit seinem entwickelten Ich und mit einer völlig entwickelten Formgestalt, einer geistig-physischen Formgestalt, wenn man es so nennen will, die ganz seiner Individualität, seinem Ich entspricht. Das ist dann gemeint mit der Auferstehung der Toten. Dann, wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann kann sich das menschliche Ich eben auch in der Form, wie wir es als Besonderheit haben, weiterentwickeln in einem rein geistigen Zustand. Nicht wahr? Wir entwickeln heute unsere Freiheit, unser besonderes Ich-Bewusstsein, eben mit Hilfe auch dieser physischen Formgestalt, aber eben dann, wenn wir auf Erden verkörpert sind. Das heißt, wenn diese physische Formgestalt auch ausgefüllt ist mit den Stoffen. Im geistigen Bereich können wir eben noch nicht eine vollständige Formgestalt mitnehmen und daher geht diese Ich-Entwicklung zurzeit zumindest im rein geistigen Bereich nicht weiter. Sie bleibt eigentlich stehen dort. Und dann müssen wir wieder zur nächsten Verkörperung herunterkommen und können wieder daran arbeiten, dieses spezifisch individuell Menschliche weiter auszubauen.
Ja, aber die Erlebnisse bleiben ja da. Die gehen ja nicht verloren, das Ich erlebt hat.
Das, was das Ich erlebt hat, natürlich, es geht nicht verloren. Nur das Ich ist dann in einem Zustand, wo es trotzdem nicht mehr also weiter an seiner Vervollkommnung arbeiten kann. Das können wir zurzeit nur im irdischen Dasein. Also im geistigen Bereich haben wir zurzeit also die Aufgabe zu erfüllen, das, was wir im Erdenleben Gutes, Schlechtes gemacht haben, sozusagen aufzuarbeiten und vorzubereiten eine neue Inkarnation. Das Problem ist, dass das Ich-Bewusstsein im Leben zwischen Tod und neuer Geburt ein anderes ist, als es wir auf Erden hier haben. Es ist verwandter in gewisser Weise dem Bewusstsein der Engelwesenheiten. Man könnte sagen, es ist in gewisser Weise höher geartet, als wir es hier jetzt haben. Aber es fehlt uns genau das dann, was den Engelwesenheiten auch fehlt. Es fehlt das, dass wir uns trennen können vom Rest der geistigen Welt. Also wir sind dort immer eigentlich erfüllt von der geistigen Welt bis zu einem gewissen Grad, ohne uns vollständig auch trennen zu können davon. Das können wir im Moment nur im Erdendasein. Und das macht aber das Besondere unseres menschlichen Ichs aus. Dass wir sozusagen immer diesen Rhythmus finden können, uns ganz zu verbinden mit der geistigen Welt, aber uns auch letztlich vollständig zu trennen und in Freiheit ihr gegenüberzustellen. Und genau das gelingt uns eben zur Zeit im Leben nach dem Tod bis zur neuen Geburt hin nicht. Und daher können wir dann genau das, was das Wichtigste hier ist, die Freiheit und auch diese Liebeskraft, die aber mit der Freiheit verbunden ist, die nur mit der Freiheit möglich ist, die können wir nicht weiter ausbauen. Nicht wahr? Das ist nämlich eine Liebeskraft, die wirklich verwandt ist mit der Liebeskraft des Christus, die in dieser Form auch die Hierarchien über uns nicht haben. Muss man auch dazu sagen. Sie haben etwas Ähnliches, etwas Verwandtes. Es gibt sehr hohe geistige Wesenheiten, die daran herankommen, die sogar auch Geister der Liebe heißen. Das sind die Seraphim. Ist also die höchste Hierarchie unter der Trinität. Und trotzdem ist die Liebe des Christus noch etwas höher. Und die Liebeskraft, die der Mensch entwickeln soll einmal, ist mit dieser noch höheren Liebeskraft verwandt. Ist halt so der klein winzige Funke. Eben weil nur der Christus etwas hat, dem unsere menschliche Freiheit vergleichbar ist. Das haben die Hierarchien eben darüber nicht. Gerade die Seraphim sind die aber ganz besonders sozusagen, das sind die, wie man so schön sagt, vor dem Antlitz Gottes stehen. Das heißt, die unter dem unmittelbaren Eindruck der Trinität leben, handeln und tun. Und die eigentlich am allerwenigsten irgendwo sagen könnten, so jetzt schaue ich euch aber nicht an, sondern ich besinne mich einmal ganz auf mich und denke einmal nach, sozusagen, wie ich das tun würde. Das können sie nicht. Das können sie nicht. Sie sind also am allerstärksten sogar hingegeben einfach der Trinität. Und wir können uns trennen, aber eben nur im Erdendasein. Zur Zeit. Wirklich. Und damit wir aber diese besondere Fähigkeit, dass wir uns trennen können von den anderen geistigen Wesen, dass wir uns sozusagen auch absondern können. Dazu bedürfen wir dieser geistig-physischen Formgestalt, die wir ins Geistige mitnehmen. Wenn wir die einmal vollständig mitnehmen können, bildet die sozusagen, man könnte sagen, die Grenze, durch die wir uns abschließen vom Rest der geistigen Welt. Man darf sich das jetzt nicht zu räumlich vorstellen, das ist halt ein Bild. Also wenn wir von dieser geistig-physischen Formgestalt sprechen, darf man also dann nicht denken, wir rennen so als Schatten dann irgendwo im Geistigen herum. Das ist halt wahnsinnig schwer, das in anschaulichen Bildern. Man kann es nur vergleichsweise irgendwie sprechen. Aber wenn man vergleichsweise spricht, könnte man sagen, wir schaffen uns damit einen Raum, sehr unter Anführungszeichen im Geistigen, der nur uns gehört. Wo sozusagen nur wir zu Hause sind. Und das wird eben die Zukunft sein, dass wir das wirklich im rein geistigen Dasein auch können, was wir jetzt bis zu einem gewissen Grad, oder erst bis zu einem gewissen Grad, aber zumindest bis zu einem gewissen Grad im Irdischen können. Ich meine, darum sind wir versetzt in die eigentlich, wenn man so will, geistfernste Welt hinein. Die Erdenwelt ist, wenn man es jetzt von einer Seite betrachtet, der Ort im Kosmos, der am weitesten vom Geistigen entfernt ist. Wir sind also sozusagen in die größte Geistesferne heruntergestiegen. Ich meine, darum hat auch der gute Ahriman in den Erdentiefen seine Zelte aufgeschlagen. Etwa da ist sein Reich. Beziehungsweise aufgeschlagen, er wurde dorthin versetzt. Weil er hatte auch nicht die Freiheit aus sich selbst heraus zu sagen, na gut, die Götter interessieren mich nicht, ich mache meine eigene Welt. So war es eigentlich nicht, sondern es ist, wenn man so will, aus höchstem göttlichen Ratschluss so geschehen, dass eine Welt entsteht, die das Zentrum der Geistesferne wird. Und darum sitzt Ahriman im Zentrum der Erde, wenn man so will. Dann, mit der Zeitenwende, ist auch der Christus dazugekommen. Und der sitzt jetzt auch genau in derselben Welt. Also wir haben jetzt beides hier erinnern. Wir haben den Christus hier als den Erdgeist, wenn man so will, den positiven Erdgeist. Und wir haben Ahriman als den finsteren Erdgeist. Er ist ja eigentlich gerade darum hierher versetzt worden, damit wir die Möglichkeit haben, uns hier zu entwickeln in einer Welt der absoluten Geistferne. Das ist das Problem, das wir auf der anderen Seite auch damit haben, weil wir dadurch immer auch in die Gefahr kommen, wirklich völlig aus dem Geistigen herauszufallen. Wir sind immer so an der Grenzscheide. Und es liegt immer mehr am Ich des Menschen, in welche Richtung er seine Schritte lenkt. Also das heißt, man könnte sagen, diese ganze sinnlich-physische Erdenwelt ist zurzeit so etwas samt unseres physisch-stofflichen Erdenleibes, ist so etwas wie eine Art Krücke oder Werkzeug zunächst, damit wir hier unser Ich ganz individuell in Freiheit entfalten können. Das sind so, wenn man will, die Stützradeln, die wir einstweilen noch haben, bis wir so weit sind, dass wir das auch im Geistigen ohne dieser Stütze haben können. Um auf das vielleicht auch noch zu kommen, was du vorher gesagt hast, weil du sagst, also der Mensch nimmt ja dann also seine Erlebnisse und das mit in das Leben nach dem Tod. Naja, oder es verschwindet nicht. Also verschwinden tut es einmal auf keinen Fall. Also wenn man mal hernimmt die Erlebnisse, die wir im Erdenleben haben, also was wir so erlebt haben, also das, was auch letztlich unserem Gedächtnis eingeschrieben ist. Wo sitzt denn das? Das sitzt in unserem Ätherleib. Das sitzt nicht im Ich, sondern das sitzt im Ätherleib. Und den Ätherleib legen wir aber mit dem Tod oder 3 Tage nach dem Tod etwa ab. Der Ätherleib zerstreut sich. Damit zerstreut sich auch zunächst einmal das, was unsere Erinnerungen an das vergangene Erdenleben sind. Es geht aber nicht verloren, sondern es schreibt sich jetzt im Weltenäther ein und kann dort auch gelesen werden. Aber es ist nicht mehr als eigener Ätherleib vorhanden. Es ist jetzt sozusagen, wenn man will, in das ewige Weltengedächtnis eingeschrieben. Und wird dadurch aber zunächst für uns so, dass es, also was der Tote erlebt nach dem Tod, kurze Zeit nach dem Tod schon ist, dass sich diese Erinnerung an das letzte Erdenleben, dass sich die entfernt. Sie fernt sich. Es ist also so wie das, was wir zunächst so ganz als Erinnerung in uns tragen, das ist so, wie wenn das hinauswandern würde in die Sternenwelt, wenn ich das bildhaft ausdrücken darf. Es ist wie wenn das in die Weiten des Kosmos verschwinden würde und wir sehen es nur immer kleiner und kleiner und kleiner. Und damit verschwindet auch dieses sogenannte Lebenspanorama, das wir nach dem Tod haben. Nicht wahr? Nach dem Tod leuchtet eigentlich ein großer Überblick über unser vergangenes Erdenleben auf. Das noch insofern relativ kurios ist, weil eigentlich alles gleichzeitig sichtbar ist. Das ist nur eine ganz kurze Phase, was man dann oft hört, auch von Menschen, die in Todesnähe kommen, dass sie ihr Leben so wie zurücklaufend erleben. Das ist eine kurze Phase und dann steht eigentlich alles in Gleichzeitigkeit da, denn wir tauchen in die Ätherwelt ein, die lebendige Zeit selber ist im Grunde. Das heißt, in der Ätherwelt ist alles das, was für uns früher oder später ist dort allgegenwärtig. Das heißt, zum, wie es heißt so schön, zum Raum wird hier die Zeit. Also wir schauen sozusagen nach links und sehen die Vergangenheit und schauen nach rechts und sehen die Zukunft, wenn man das so bildhaft ausdrücken will. Also es ist ein anderes Erleben auch als unsere Erinnerung hier.
Aber dadurch ist es auch nicht verloren gegangen.
Dadurch ist es nicht verloren gegangen, nein, ist ja richtig. Dadurch ist es nicht verloren. Ja, absolut. 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 Aber es ist für das Erleben des Toten zunächst sehr weit weg. Es rückt in sehr große Ferne. Es ist dann zunächst einmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich meine, er hat dann natürlich noch durch die Zeit des Kamalokas, die etwa also ein Drittel des Erdenlebens ausmacht, also 20, 30 Jahre, je nachdem, also wenn man 90 wird, sind es 30 Jahre oder so ungefähr, wo man auch rückläufig jetzt das vergangene Erdenleben erlebt, aber in ganz anderer Weise, nämlich jetzt nicht aus der Sicht, so wie man es im Erdenleben erlebt hat, sondern aus der Sicht all der Wesen, mit denen man zusammengekommen ist, also namentlich der anderen Menschen, der Tiere, also all der beseelten Wesen auf jeden Fall, also all der Wesen, die Astralisches in sich tragen. Also das heißt, man erlebt und namentlich erlebt man ganz besonders das, also was man den anderen an Schmerzen, an seelischen Schmerzen letztlich zugefügt hat. Das erlebt man ganz intensiv. Und man fühlt sich eigentlich also absolut in diesen Wesen. Also es ist etwas, was der Intuition vergleichbar ist. Und es ist gerade in dieser Phase des Kamaloka-Erlebens, ist es auch so, dass man, wenn man nicht schon eine sehr starke geistige Entwicklung durchgemacht hat, absolut das Gefühl hat, sich, das heißt sein Ich, zu verlieren. Man findet sich selbst nicht mehr. Weil es sind weg. Die eigentlichen Erinnerungen an das Erdenleben, die sind weg. Das ist so, wie ich möchte mich erinnern, aber ich finde es nicht mehr. Und es ist vor allem auch weg sozusagen die Erinnerung an mich selber. Ich erlebe nur plötzlich alle die anderen Wesen. Und ich weiß nicht mehr, bin ich dieses Wesen oder bin ich jenes Wesen? Es reißt mich eigentlich hin und her. Und mit jedem dieser Wesen identifiziere ich mich absolut. Ich meine, das ist auch das, was man bei der Einweihung sehr stark erlebt. Das ist so eine erste Hürde, die man erlebt. Also wenn man den ersten Schritt noch gar nicht wirklich über die Schwelle setzt, aber wo man an die Schwelle herankommt, dann ist das Erste, was man erlebt, eben so ein wirklich Kamaloka-artiges Erleben. Wo man also namentlich eben eintaucht in das, was man seelisch an den anderen verschuldet hat und das mit ganz hoher Intensität erlebt und sich verliert. Das ist so schön auch beschrieben in dem ersten Mysteriendrama Steiners. Also diese erste Stufe, wo dieser Johannes Thomasius, der Maler, da jetzt eintaucht in dieses geistige Erleben, da erlebt er, was ist das Erste? Das Erste ist doch überhaupt für uns Menschen, wenn wir hier im Erdenleben, gehen wir noch eine Stufe zurück, wenn wir hier im Erdenleben sind, dann kann ich doch, also wenn ich mich auf mich selbst besinnen will, dann ziehe ich mich halt ein bisschen aus der Welt zurück, setze mich von mir aus in ein stilles Kammerl oder in den Wald irgendwo, wo ich Ruhe habe und beschäftige mich jetzt sozusagen mit mir selbst. Ich ziehe mich in mein Innenleben zurück und meine mich dort zu finden. So. Das erste Erleben ist, wenn ich an die Schwelle herankomme, dass wenn ich diesen Weg ins Innere antrete, dass ich eben nicht mich finde, sondern alle die anderen Wesen, mit denen ich in irgendeiner seelischen Beziehung stehe. Und ich bin völlig aufgelöst. Mich verliere ich. Also das fängt so langsam an, nicht nur zuerst beginnt es, dass man merkt, im Seelischen, da ist was, das bin nicht ich. Da ist noch was, das bin nicht ich. Da ist noch ein seelisches Erleben, das bin nicht ich. Und zum Schluss ist nur mehr da, das bin nicht ich. Und das Ich ist weg, im Erleben zumindest. Und es sind nur mehr die anderen Wesen da. Darum sagt da dieser Johannes Damasius dann so schön, also mir ist also das Wichtigste verloren gegangen, was mir im Leben auf der Ost gegangen hat. Ich bin mir selbst verloren gegangen. Meine innere Einsamkeit ist mir verloren gegangen. Etwas sonst gehe ich in die Einsamkeit, um mich zu finden. Und diese Einsamkeit finde ich nicht mehr. So im Gegenteil, finde ich jetzt einen ganzen Haufen anderer geistiger Wesen, aber mich überhaupt nicht. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Phase, wo man durchgeht. Und nur wenn man also eine genügende geistige Entwicklung auf Erden schon durchgemacht hat und etwas davon mitnehmen kann, dann bleibt doch das eigene Ich irgendwie wie ein leuchtender Stern, der einen begleitet dabei. Und das ist heute gerade bei vielen Menschen, also nach dem Tod, das Problem, dass sie eigentlich völlig aufgehen in einer Welt, in der sie sich selber nicht mehr finden. In der sie daher nicht mehr aus noch einwissen. Und dann kommt dazu, also diese Kamaloka-Erlebnisse sind ja nicht gerade angenehm. Weil wir erleben dort nicht die Freuden, die wir hier erlebt haben. Die spielen überhaupt keine Rolle. Denn welche Aufgabe hat das Kamaloka? Das Kamaloka hat die Aufgabe, alle die Seelenkräfte aus unserer Wesenheit, also namentlich aus dem Astralleib, herauszureißen, die ganz an der Erdenwelt verhaftet sind. Dazu zählen also natürlich auch unsere ganzen rein sinnlichen Begierden, weil die im Geistigen sinnlos sind. Dazu zählt aber auch namentlich alles, was wir sozusagen hier verbrochen haben. Und was letztlich eine seelische Wirkung auf unsere Mitwesen hat. Das hat alles hängt zusammen mit dem Erdenleben. Darum können wir auch die Folgen unserer Taten auch nur hier im Erdenleben ausgleichen. Weil wenn wir aufsteigen ins Geistige, wird genau das alles einmal abgestreift. Das lagert sich alles hier auf der Erdenwelt ab.
Aber das, was wir anderen gut getan haben, ja, geben wir das dann auch aus der Warte der anderen?
Nein, eben nicht. Im Kamaloka nicht. Im Kamaloka nicht, das ist das Unangenehme. Wir haben eigentlich nur die Schattenseite. Weil später merkt man dann sehr wohl die Früchte davon. Weil das ist nämlich dann genau das, was wir ins Geistige mitnehmen können. Das ist eigentlich das, was wir bis zu einem gewissen Grad nämlich schon vom Astralleib zum sogenannten Geist selbst vergeistigt haben. Nur im Kamaloka-Erleben spielt das keine Rolle. Da erleben wir nur den schmerzlichen Prozess, wie alles das, was im Astralischen ist, uns aber an die Erde fesselt, wie das herausgerissen wird. Und dadurch haben wir eigentlich dauernd das Gefühl, wir werden zerrissen im Grunde. Das ist das Erleben, also dieses ein brennendes Gefühl des Zerrissenwerdens. Das ist ganz, ganz stark. Zerrissen werden, aber auch eben in diese 100.000, nein, 100.000 ist vielleicht zu viel, aber in diese vielen Personen, in die vielen Wesenheiten, mit denen wir hier zu tun hatten und mit denen wir karmisch was schulden. Das ist ein unglaubliches Schmerzerlebnis eigentlich, ein rein seelisches Schmerzerlebnis. Ich meine, es ist wirklich irgendwie nur vergleichbar mit dem, wenn hier wie die alten Foltermethoden waren, weiß ich nicht, wo die beim lebendigen Leib zerrissen wurden, oder weiß ich nicht, wo man es an den Wagen gespannt hat und mit den Gliedmaßen und dann sind die Pferde oder was auseinandergefahren. Also grauslich. Aber im Kamaloka erleben wir das eigentlich. Also um das kommen wir nicht herum. Also so sehr der Moment des Todes eigentlich, wenn das Geistige plötzlich aufleuchtet, also im Grunde das schönste Erlebnis ist, das es überhaupt geben kann. Und zwar für beide Welten, also für die irdisch-sinnliche Welt, als auch für die geistige Welt. Das ist eigentlich ein Höhepunkt des Erlebens, weil hier einfach in diesem einen Moment, wo wir den physischen Leib ablegen, das Ich-Bewusstsein mit einer ungeheuren Stärke aufleuchtet. Wir haben öfter schon davon gesprochen, dass das Ich-Bewusstsein etwas zu tun hat mit den Abbauprozessen im Leiblichen. Also nicht an die Aufbauprozesse gebunden, sondern gerade an die Abbauprozesse. Und der größte Abbauprozess ist sozusagen der Moment des Todes. Wenn wir also den Leib abstoßen, erleben wir im Rückstoß also ein gewaltiges Aufleuchten des geistigen Lichtes, in dem unser individuelles Licht lebt. Und im Grunde ist es dieses Licht, das wir mitnehmen können, wenn alles gut geht, um uns das Ich-Bewusstsein auf dem ganzen Weg durch die geistige Welt bis zur neuen Geburt zu bewahren. Dazu gehört aber noch immer eine gewisse geistige Entwicklung, dass wir dieses Licht nicht einfach verstrahlen lassen. Dann ist zwar dieser eine große Moment da, aber die Wirkung verpufft dann irgendwo. Wir finden es dann nicht mehr. Wir sind dann nämlich geblendet von dem Licht. So hell ist das. Also die geistige Entwicklung führt eigentlich dazu, dass wir so halt die geistige Sonnenbrille aufsetzen können, wenn man so will. Das ist es nämlich. Die geistig weniger Entwickelten sehen die geistige Welt nicht deswegen, weil nicht das geistige Licht da wäre, sondern sie sehen sie nicht, weil sie es nicht ertragen, weil sie sozusagen blendet, weil sie blind macht. Also es ist nicht der Mangel des Lichtes, sondern die Überfülle des Lichtes, die uns blendet. Und wir können das nur abmildern dadurch, dass wir aus dem eigenen Geistigen heraus sozusagen eine Gegenkraft schaffen. Dann können wir das abdämpfen, abmildern. Aber wenn wir dem nichts entgegenzusetzen haben, dann sind wir einfach völlig geblendet und überschwemmt durch dieses geistige Licht. Und dann finden wir uns nicht. Das ist genau das. Also und das ist auf einer Ebene eben dann schon der Fall im Kamaloka, wo wir dann eben nur mehr die anderen geistigen Wesen erleben irgendwo, aber wir sind weg. Wir sind völlig weg. Wir wissen eigentlich nichts mehr von uns. Das ist das Drama, also eben vieler Toter heute, weil wir eben in einer Zeit leben, wo manches an geistiger Entwicklung versäumt wurde. Dass die Menschen dann nach dem Tod nicht mehr recht wissen, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wie ist das alles? Es ist völlig verwirrend. Es ist meistens nicht völlig ausgelöscht, aber es ist zu einem großen Teil aufgelöscht, sodass das Ich eigentlich nur in so einem Art daumelhaften Traumzustand sich befindet. Und zwar sehr stark die Schmerzen sozusagen des Kamalokas erlebt, keine Ahnung hat, warum es die erleben muss, und von einem zum anderen taumelt und sich nicht findet. Und nur eine starke Begierde dann hat, sich an die Erdenwelt zu fesseln, weil da war doch irgendwas, wo ich mich gefunden habe. Das ist, und dann passiert eben das, was immer häufiger wird, dass es wirklich eine gewisse Besessenheit irdischer Menschen durch die Toten gibt. Indem sie sich sozusagen namentlich im Astralleib der hier Lebenden festkrallen und sozusagen verweigern den Aufstieg. Das geht nicht endlos natürlich, aber für eine gewisse Zeit geht es, indem sie sich mit ihren eigenen relativ niederen Astralkräften sozusagen verankern im Astralleib hier lebender Menschen. Und irgendwie versuchen, mit ihrem Ich mitzuleben, das Erdenleben des anderen, in gewisser Weise. Irgendwie noch zu ahnen, die irdischen Genüsse zum Beispiel, die sinnlichen Eindrücke zu ahnen irgendwo. Und das ist natürlich sehr, sehr schlimm, weil das hält also die Entwicklung auf, kann aber das Kamaloka nicht wirklich verhindern, aber es kann den ganzen Prozess verzögern irgendwo und schwerer nur noch machen. Weil je mehr mit dagegen sträube, desto schmerzhafter wird das. Das ist also so, wie wenn ich langsam genüsslich in einer Wunde herumstoche. Also wenn ich einmal Schritt mache und dann ist einmal ein großes Au und dann ist es vorbei. Aber das ist so eigentlich im Grunde, wie wenn man genüsslich drin herumstochert. In Wahrheit. Nur das spüren die Menschen nicht. Also da ist wie soll ich sagen, es ist das, dieses Lusterlebnis, das damit verbunden ist, noch am Erdendasein zu partizipieren, und das Schmerzerlebnis, das eigentlich immer intensiver wird, indem man das Kamaloka verweigern will, das mischt, gibt eine sehr eigenartige Mischung dann. Also eine ganz ungute Seelenstimmung eigentlich. Und damit kann man bis zu einem gewissen Grad eben verzögern, zumindest den Weg durchs Kamaloka, und man kann vor allem, besteht dann die Gefahr, dass man nicht so hoch ins Geistige hinaufsteigen kann danach, sondern sehr relativ schnell wieder hinunterstürzt zur nächsten Inkarnation. Und das hat dann zur Folge, dass man auch die Leibesglieder für diese neue Inkarnation nicht genügend ausarbeiten kann und so weiter. Also das hat einen Rattenschwanz von Folgen. Das heißt, die nächste Inkarnation wird noch schwieriger. Das ist also eine Entwicklungsrichtung, die wir aber durchaus heute erleben. Und das wird also zumindest einen Teil der Menschheit betreffen für die Zukunft immer stärker. Dass sie dadurch auch immer weniger einen geeigneten Leib finden werden, weil sie ihn sich nicht bauen können. Sie kommen dann einfach nicht in den Bereich der hohen geistigen Kräfte, die notwendig sind, um unter den ohnehin schwierigen Bedingungen dann ein entsprechendes Leibesgefäß zu bauen. Und dadurch, dass also sich diese Toten dann klammern an die Erdenmenschen und hier diese wirklich sehr negative Schicksalsbeziehung aufbauen, dadurch entstehen also ganz minderwertige astralische Kräfte, und die tragen noch mehr dazu bei, dass also die Erdensphäre, wenn man so will, ein astralischer Müllhaufen wird. Also diese, wie soll ich sagen, astralische Umweltverschmutzung wird immer stärker, wird immer bedrohlicher, wenn man so will. Also darum, dass man wirklich das Bewusstsein für das eigene Ich durchträgt bis in hohe geistige Regionen hinaus, erfordert eine ganz starke geistige Entwicklung. Ja, es ist also nicht so, dass einfach selbstverständlich, wie es viele sagen, na, was nach dem Tod ist, interessiert mich nicht, wenn ich dort bin, werde ich schon erfahren und da werde ich alles sehen und das wird halt so sein wie da. Ich mache die Augen auf und ich sehe es. Ja, wir machen die Augen auf wie das kleine Kind, das aber dann als behindertes Kind durch die geistige Welt geht. In dem Zustand sind wir dann eigentlich. Das heißt, wir machen zwar unsere geistigen Augen auf, aber wir fangen nichts an mit dem, was wir da erleben. Ja, wir wissen nicht einmal, wer wir sind. Wir finden uns nicht. Die Gefahr ist sehr groß. Also, das heißt, selbstverständlich ist es nicht, dass wir uns finden nach dem Tod. Es ist zwar alles da, es ist nichts verloren. Die Frage ist nur, ob wir es auch in uns zu Bewusstsein bringen können. Und die stärkste Kraft, dass eben dieses Bewusstsein nicht abreißt, ist eben, dass wir wirklich diese physisch-geistige Formgestalt mitnehmen ins Geistige. Dann, wenn uns das einmal vollständig gelingt, dann haben wir absolut ein ganz klares, waches Ich-Bewusstsein auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, beziehungsweise auch dann danach, wenn es irdische Inkarnationen nicht mehr gibt, also wenn wir überhaupt nur mehr in einem mehr oder minder geistigen Dasein sind. Das dann auch gewisse Pendelbewegungen machen wird, aber halt nicht mehr bis zur physischen Inkarnation heruntersteigt. Also diese physische Formgestalt des Menschen hat eine ganz, ganz große Bedeutung, und diese Kräfte des Tohu Wabohu, wie sie eben angedeutet werden in der Genesis, das sind die Kräfte, die diese Leibesgestalt formen. Das sind auch eben Kräfte, die in der Art in den früheren planetarischen Entwicklungen noch nicht vorhanden waren. Jetzt erst ist es so weit, dass so eine Gestalt überhaupt gebaut werden kann. Und das versucht also dieser hebräische Text mit dem Ausdruck Tohu Wabohu eben zu zeigen. Diese Kräfte, diese einander entgegenwirkenden Kräfte, die in ihrem Wechselspiel das Bild der Elohim, das gemeinsame Bild der Elohim zunächst schaffen, eben die menschlich-physische Leibesgestalt. Aber natürlich jetzt dieser Blick also auf, letztlich auch auf die Auferstehungskräfte, die der Christus gebracht hat, das ist natürlich jetzt ein Blick in die weite Zukunft betrachtet aus der Perspektive der Genesis. Also wir stehen jetzt noch ganz am Anfang der Schöpfung. Wir sind ja immer noch so inmitten des ersten Schöpfungstages irgendwo drin. Also es ist ein sehr langfristiges Projekt, das wir da haben. Gut, aber die Schöpfung der Welt ist halt keine Kleinigkeit. Ist schon klar. Jetzt sind wir also in einer Phase, wo diese Formgestalt überhaupt erst ganz am Anfang steht, wo auch die Widersacherkräfte noch nicht eingegriffen haben. Die greifen also noch nicht ein in diese Entwicklung. Die sind noch außerhalb sozusagen. Und jetzt heißt es ja weiter, dass in dieser Erdenwelt, in der das passiert, also dieses Tohu wa Bohu spielt sich ja ab in der Erdenwelt, in dem Haaretz, das sich bereits abgesondert hat von der Himmelswelt, von dem Hashamayim. Also das ist bereits herausgegangen. Äußerlich würde man sagen, da hat bereits die Trennung stattgefunden, der Erde von der Sonne. Also diese beiden sind bereits auseinandergegangen, mit der Sonne eben die ganze kosmische Welt überhaupt, das hat sich gelöst. Und diese Erdenwelt ist aber zunächst eine finstere noch, in der herrscht Finsternis. Die ist sozusagen noch undurchdringlich für dieses Licht, das da hinausgegangen ist, bereits mit der Himmelswelt. Mit dieser Himmelswelt sind auch hinausgegangen eben alle höheren Ätherkräfte, also der Lichtäther, namentlich der Klangäther. Den Lebensäther gibt's noch gar nicht. Der entsteht erst ein bisschen später, wenn wir dann bald sehen, wann, auch noch am ersten Schöpfungstag. Aber es gibt jetzt erst die sowohl die Elemente unten, als auch die Ätherkräfte oben, die aus der Vergangenheit herausgekommen sind. Also es gibt das Wärmeelement vom alten Saturn, es gibt das Luftelement von der alten Sonne, es gibt das Wasserelement vom alten Mond. Es gibt noch nicht das feste Erdelement. Das gibt es in dem Zeitpunkt noch nicht hier. Also daher ist auch diese Bildung der geistigen Formgestalt noch ganz anders zu denken, als wir uns heute überhaupt die menschliche Form vorstellen. Also das ist noch was absolut Fließendes. Und das ist schon das Dichterste. Und nach oben hin gibt es also den Wärmeäther, den Lichtäther und den Klangäther. Und noch nicht den Lebensäther. Aber großer Teil des Wärmeäthers, der Lichtäther und der Klangäther, die sind mit der Himmelswelt hinausgegangen. Mit der Sonne sozusagen. Die Sonne trägt in sich, also das Wärmeelement, auch die feineren Teile sozusagen des Wärmeelements. Es trägt feine Teile des Luftelements in sich, aber die dichteren Teile davon sind in der finsteren Erdenwelt geblieben. Und die ist jetzt so dicht zunächst, dass also Licht nicht hinein kann, also Finsternis herrscht über der Tiefe. So heißt es ja jetzt im nächsten Satz, und Finsternis über der Tiefe. Nicht wahr? Das ist dieses, vorher hatten wir dieses Vaharetz Hayeta Tohu Vabohu. Also auf der Erde herrschten die Kräfte des Tohu Wabohu, wenn wir es so übersetzen wollen. Und dann heißt es weiter, Vechoshek Alpinete Hom, Vechoshek Alpinete Hom. Und Finsternis über der Tiefe. Wird meistens mit Tiefe oder oft mit Tiefe übersetzt, manchmal auch mit den Wassern, oder mit dem Abgrund, Rudolf Steiner sagt dann auch einmal, über den flutenden Stoffesmassen, das heißt über den dichten Erdelementen, aber nicht den festen Erdelementen, sondern Wasser, Luft und Wärme. Also da herrschte Finsternis. Und erinnern möchte ich auch daran, dass alles, was wir da schildern, ja jetzt aus der Perspektive des seelischen Erlebens geschildert ist. Also nicht als äußere sinnliche Erscheinung, sondern das heißt, es ist sozusagen im seelischen Finster. Da kristallisiert sich jetzt schon die Erdenwelt als eine finstere aber heraus. Also da sind die Kräfte nicht drinnen zunächst einmal, die ihr Licht geben können. Wenn wir dann noch später schauen, was also mit der Tiefe, mit diesen flutenden Stoffesmassen gemeint ist, das werden wir uns noch anschauen, aber versuchen wir zunächst einmal in das Wesen der Finsternis einzudringen. Versuchen wir es also wieder mal aus den Lauten heraus. Also zumindest was die Hebräer empfunden haben bei diesem Wort Finsternis, was sie bildhaft erlebt haben dabei, was aber letztlich also Bilder sind, die eben aus den Imaginationen der Eingeweihten, der hellsichtigen Eingeweihten kommen. Das haben sie also in dieses Wort Choshek hineingelegt. Choshek ist die Finsternis. Für dieses Wort Choshek ist es gar nicht so leicht, ein treffendes Bild zu bekommen. Und es ist auch im Grunde sehr, sehr diffizil, sowas dann auch zu übersetzen, zu treffen. Aber schauen wir uns einmal die Buchstaben an. Also die wesentlichen Buchstaben drinnen, wenn wir uns das Wort Choshek anschauen, das ist also in der zweiten Zeile, no, weit haben wir es noch nicht gebracht, etwa in der Mitte, links der Mitte der zweiten Zeile, Choshek. Da, Choshek heißt das eigentlich, also das erste ist ein Vav, das ist dieses W mit E vokalisiert, das ist aber eigentlich nur das Und, das heißt also nur Und. Choshek ist also dann die nächsten drei Zeichen des Wortes heißen dann Choshek. Das beginnt mit dem Chet, das ist dieses, weiß ich nicht, was wie eine Tür ausschaut, so ähnlich, wie ein Torbogen etwa. Dann kommt das Shin, dieses mit den drei, wie eine Krone ausschaut, oder so mit den drei Zinken, oder wie eine Gabel mit drei Zinken, mit dem Punkt auf der rechten Seite drüber, was wieder andeutet, dass es wirklich als Sch und nicht als S gesprochen wird, also ein Shin und kein Sinn, beim Sinn wäre der Punkt links drüber. Und dann zum Schluss dieses Eckige, das ist ja ein ganz sprechendes Bild, K ist die Kante, die Ecke, das ist das Kaf. Also das sind die wichtigen Buchstaben, das Chet, das Shin und das Kaf. Choshek. Die Punkte geben dann noch die Vokalisierung an. Ja, was lebt in dem? Im haben wir was mit dem Atem zu tun. Also Atem, und auf der anderen Seite repräsentiert das aber immer gerade das Seelische, weil das seelische Erleben sehr stark mit dem mit dem Atem zusammenhängt. Das haben wir in verschiedener Form ohnehin schon kennengelernt, auch mit dem H, mit dem He, also auch das, also das hebräische He, auch das hängt sehr stark mit dem Atem und mit dem Beseelten zusammen. Das gibt dem Ganzen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Verhärtung hinein. Wenn das C sozusagen dazu wird, das ist ein bisschen stärker gefasst, weil das nur so ganz, ganz weiches Seelisches ist. Da ist es schon ein bisschen härter, ein bisschen strukturiert im vom Klangerleben her einfach. Was ist das Shin? Das Shin haben wir auch schon kennengelernt. Im Shin empfand erstens einmal der Hebräer namentlich das Feuerelement. Er empfand aber auch vor allem etwas Strahlendes, Strömendes. Eigentlich das, was als besonders starke Kraft im Himmelselement drinnen ist, was dort heißt Hashamayim. Da ist das auch drinnen. Hashamayim. Eigentlich also etwas von der Kraft, die mit dem Himmelselement hinausgegangen ist. Im Grunde ist das Strahlende, das zumindest Wärmestrahlende, wenn schon nicht Lichtstrahlende. Ist also eigenartig. Jetzt haben wir ein Beseeltes, in dem das Strahlende drinnen ist. Allerdings ein Beseeltes, dass eine gewisse Verhärtung aufweist. Verhärtung heißt immer, eine gewisse Abgrenzung sich schafft gegenüber der seelischen Außenwelt. Das heißt, es drückt aus ein Seelisches, das sich absondert in gewisser Weise vom Rest der Seelenwelt, in sich aber ein Strahlendes trägt. Und diese Absonderung, die wird ja jetzt noch ganz extrem verstärkt durch das Kaf am Ende, durch das K. K gibt eigentlich dem Ganzen eine sehr strenge Kontur. Also die Entwicklung ist eigentlich die, es entsteht hier eine Seelenwelt, eine eigenständige Seelenwelt, die sich absondert, sehr stark absondert vom Rest der Seelenwelt, vom Rest der Astralwelt, die aber ein Strahlendes durchaus in sich trägt. Was hat das mit der Finsternis zu tun? Das ist jetzt die Frage. Der Begriff wird immer nicht ganz zu Unrecht mit der Finsternis als Finsternis übersetzt. Wir haben in der Vokalisierung, wenn wir auf die Vokalisierung noch schauen, Choshek, wir haben das O drinnen, wir haben also Sympathiekräfte drinnen, Liebeskräfte, wenn man so will. Wir haben das Ä drinnen, also die Verschmelzung oder Kombination der Vokale A und E. Im A ist das Öffnen, das sich Offenbaren drinnen, im E ist das Selbsterleben drinnen, also etwas von dem haben wir auch drinnen, etwas, was schon wieder so ein bisschen pendelt zwischen sich offenbaren und selbst erleben. Es ist also so, ein Seelisches, das in sich abschließt, das so darauf wartet, das durchaus mit Sympathiekräften erfüllt ist, mit Liebeskräften, die auch in diesem strahlenden Wirken, das da im Shin angedeutet wird, und die so pendeln zwischen dem sich offenbaren und selbst erleben. Na, ich versuche es einmal in einen Satz zu fassen, wie man das Bild beschreiben könnte. Also Koschek, die Finsternis, zeigt sich hier als das von liebevoller Seelenkraft getragene Licht, das noch im Inneren verborgen gehalten wird. So habe ich das versucht einmal in Worte zu fassen. Also, das von liebevoller Seelenkraft getragene Licht, das noch im Innern verborgen gehalten wird. Das also noch nicht sozusagen die restliche Seelenwelt erleuchten kann. Das noch also ganz in den Tiefen des Seelischen, könnte man auch sagen, verborgen gehalten wird. Wenn man will, könnte man sagen, sozusagen in den unterbewussten Seelenbereichen verborgen gehalten wird. Es ist also sozusagen, und auf das deutet dann auch das Wort Tiefe irgendwo hin, oder die Übersetzung des Wort Tiefe. Es ist etwas, was in den, ein Licht, das in den Seelentiefen verborgen gehalten wird. Und zwar ein Licht eben, das durchaus diese Liebeskräfte, diese Sympathiekräfte in sich trägt. Also es ist nicht bloß neutrales Leuchten irgendwo, sondern es ist, wir werden dem in der Folge auch immer wieder begegnen, also es sind auch diese Liebeskräfte irgendwo drin, diese Sympathiekräfte. Das heißt also, es sind durchaus hohe Astralkräfte. Denn Rudolf Steiner spricht ja öfter davon, die Grundkräfte des Astralischen, des Seelischen überhaupt sind Sympathie und Antipathie. Also so wie man beim Magnetismus Nordpol und Südpol sagen kann, so kann man in der Seelenwelt eigentlich sagen Sympathie und Antipathie. Und Sympathie heißt, es ist eine Seelenkraft, die sich mit der ganzen Seelenwelt verbinden will. Und Antipathie heißt, ich will mich ganz herausnehmen aus der westlichen Seelenwelt, will einen eigenen, abgesonderten Bezirk schaffen. Jetzt entsteht hier eigentlich ein abgesonderter Bezirk, aber in dem drinnen walten trotzdem Sympathiekräfte noch. Und das geht eigentlich nur dadurch, das ist überhaupt nur dadurch möglich, dass sich eben diese Erdenwelt, die jetzt finster ist, wo also Choshek herrscht, dass sich die nicht sozusagen aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb abgesondert hat, sondern dass die eigentlich sozusagen von außen, von den Elohim her abgetrennt wurde, aber es wird hineingelegt, diese Sympathiekraft. Das kann nur dann sein, also wenn so ein Seelenbezirk entsteht, der sozusagen vom Rest der Seelenwelt so gewollt ist. Der nicht das aus Eigenwillen sich loserweist, sondern der sozusagen aus dem Willen der ganzen Seelenwelt, wenn man so will, in der aber eben die Elohim wirken, losgelöst wird. Da hängt also sehr viel davon ab, von wo eben der Willensimpuls herkommt. Ob das der Wille der ganzen seelisch-geistigen Welt ist oder ob das der egoistische Eigenwille ist. Weil dann kann ich nämlich nur finstere Seelenkräfte herunternehmen. Dann könnte da keine Vokalisierung zum O machen. Da müsste, weiß ich nicht, das dunkles U oder so vokalisieren. Da müsste ich Kuschek sagen oder irgend so etwas. Aber das ist es eben nicht. Diese Egoismuskräfte gibt es eigentlich noch gar nicht. Nur es besteht natürlich in der Folge dann sehr wohl die Gefahr, dass gerade dieser abgesonderte Bezirk dann diese Egoismuskräfte entwickelt. Die Gefahr ist sehr groß. Weil wir haben jetzt einen besonderen Bezirk der Seelenwelt. Und die Gefahr besteht, dass sich der also dann wirklich für was absolut Besonderes auch hält und sagt, ihr könnt es mir gern haben, ich mache meine eigene Welt hier. In dem Moment beginnt sich dieses Seelische dann nämlich zu verdunkeln. Jetzt haben wir Finsternis, das ist noch ein Unterschied. Also, dass hier dieses Seelenlicht noch nicht sozusagen so strahlend nach außen geht, liegt eben nur darin, dass es in den Seelentiefen, könnte man sagen, verborgen ist. Also es ist ist damit auch hingedeutet mit dem Wort Finsternis auf einen noch wenig bewussten Seelenzustand. Also es ist wenn man es aus der Perspektive der Elohim betrachtet, könnte man auch sagen, das ist der Bereich, wo das Unterbewusste oder das Unbewusste der Elohim waltet. ist nämlich durchaus auch so, dass es also bei den Elohim eben selben Bereiche gibt, die sie noch nicht ganz mit vollem Bewusstsein erfassen können. Also wenn man so will, die Kräfte des Unterbewusstseins, aber in kosmischen Dimensionen, das haben wir mit dem Choshek hier angedeutet, mit der Finsternis. Aber es sind darin die Sympathiekräfte, die Liebeskräfte und es sind darin geborgen die Lichtkräfte. Also die leben, aber unterbewusst darinnen bereits. Eigentlich drückt sich das im deutschen Wort Finsternis auch sehr schön aus. Wenn man das Wort Finsternis zum Beispiel mit Dunkelheit vergleicht, mit dem Wort Dunkelheit, wo es eigentlich begrifflich sehr, sehr knapp beisammen liegt. Nur dunkel, da ist wirklich im U, das ist absolut dunkel, da ist von Licht, also keine Spur irgendwo zu merken in dem ganzen Wort. Dunkel, K, im K, das ist ja auch ziemlich absondern von der Welt, dunkel. In F, und was, da ist nicht einmal was sehr Beseeltes drinnen, dunkel. Also vom H oder vom K ist da nicht sehr viel zu merken. In der Finsternis, erstens ist im F ein sehr starker Atemstrom, der sehr akzentuiert ist, das heißt, der sehr starke Willenskraft sogar ausdrückt. Da steckt ein gewisser Ich-Impuls dahinter und im I, im hellen I, ist das Licht eigentlich schon keimhaft drinnen. Dann ist im N, ist ja wohl nur eine Verneinung da, eine Abtrennung irgendwo da, aber im Phi ist eigentlich der Keim des Lichtes, also aber ganz stark drinnen. Also die Finsternis ist etwas, was zwar noch dunkel erscheint, aber den Keim des Lichtes als Kraft ganz stark in sich trägt. Während die Dunkelheit ist die absolute Verweigerung, der absolute Ausschluss des Lichtes. Das ist die Finsternis nicht. Die Finsternis ist sozusagen nur etwas, was das Licht noch nicht offenbart, aber bereits in sich trägt und eigentlich nur darauf wartet, dass es hervorbricht. Und dem vergleichbar ist durchaus also dieses Choshek, mit anderen Lauten jetzt ausgedrückt. Aber es ist ein sehr ähnliches Bild in Wahrheit. Also das Wort Finsternis im Deutschen passt eigentlich sehr gut, da ist die Übersetzung in Wahrheit sehr gut. Wenn man übersetzt hätte, das heißt Dunkelheit, würde man absolut daneben liegen. Wenn Dunkelheit über der Erde. Wäre eine völlige Fehlübersetzung, gibt ein völlig falsches Bild. Das wäre dann also so eine arimanische Finsternis. Arimanische Dunkelheit, pardon, muss man sagen, wenn man jetzt wirklich ganz exakt spricht. Also eine Welt, in der es auch nicht die geringste Hoffnung in Wahrheit auf das Licht gibt, die also ganz in dieser Dunkelheit sich badet. Also ihr seht, wie schwer das ist, wirklich zutreffend diesen Urtext zu übersetzen, dass man liegt so leicht daneben, also vor allem wenn man intellektuell herangeht, also wenn man einfach ein Wörterbuch nimmt. Und daher ist zum Beispiel etwa die Bibelübersetzung Luthers, die einerseits also vom künstlerischen, vom Klanggehalt her sehr gut ist, schön ist, einen gewissen Wohlklang hat, auch ja bekanntlich nicht unwesentlich beigetragen hat dazu, eine gesamtdeutsche Sprache zu schaffen aus den verschiedenen Dialekten. War auf jeden Fall ein gewisser Meilenstein auf dem Gebiet. Aber als Bibelübersetzung ist sie gar nicht so hoch zu schätzen, weil einfach viele Sachen ganz schräg übersetzt haben, weil der Luther eigentlich selber gar nicht genau jetzt gewusst hat, was meinen die eigentlich. Und er hat ja einfach vielfach eben mit dem Wörterbuch einfach gearbeitet. Er hat versucht halt jetzt was sagen, die über die wir schon sehr intensiv und sehr gewissenhaft natürlich, also das waren schon auch gute Wörterbücher, wo dabei gestanden ist bei jedem Wort, was man sich darunter vorzustellen hat. Aber trotzdem, wenn ich nicht vordringe selber bis zu dem Bilderlebnis, das dahinter steckt, und mir dieses Bilderlebnis ins Bewusstsein bringen kann, dann habe ich eigentlich nur die begriffliche Ebene des Ganzen. Und da kann es ja leicht Verwechslungen geben. Also diese Finsternis ist ja zum Glück eh nicht mit Dunkelheit übersetzt, da lag er noch richtig, aber es gibt viele Stellen, wo man dann oft auch wirklich, wenn man sich das so durchliest, eigentlich keine Ahnung hat, was meint er jetzt eigentlich. Also eine besondere Gedankenklarheit hat die Luther-Übersetzung dann auch nicht. Aber das liegt gar nicht daran, dass die Bibel also so gedankenunklar wäre, sondern es liegt vielfach an der Übersetzung. Und es ist ja wirklich so schrittweise, stufenweise sind die Übersetzungen oder haben sich die Übersetzungen immer weiter von diesen Urbildern entfernt. Also schon die griechische, die Septuaginta verliert manches davon. Bringt zwar, weil sie noch eine sehr geistige Übersetzung ist, wieder andere Aspekte oft hinein, die auch interessant sind, die auch geistige Bilder bringen, die es halt von einer bisschen anderen Seite beleuchten. Bei der lateinischen Übersetzung wird es dann aber noch, entfernt sie sich noch mehr bei der Vulgata. Und dann eben die Übersetzungen in die modernen Sprachen, also in die neuzeitlichen Sprachen, wo überhaupt also dieses geistig-imaginative Erleben endgültig verschwunden ist, namentlich bei den Bibelübersetzern verschwunden ist, ist der ganze Bildgehalt der Bibel weg. Und der ist aber namentlich jetzt einmal, wenn wir das Alte Testament betrachten, also da das absolut Zentrale, das Wichtige. Gerade beim Schöpfungsbericht überhaupt. Da geht es um die Bilder, die dahinter sind. Und die hatte man nicht mehr. Und natürlich die heutigen, wie heißt es, Einheitsübersetzungen oder so, die haben mit dem Urtext, also wenn ich es jetzt ganz extrem ausdrücke, fast nichts mehr zu tun. Die sind zwar gedankenklarer vielleicht als die Lutherbibel, aber welchen Gedankeninhalt geben sie? Ich meine, den, der halt in den Dogmen drinnen steht. Nach dem versuchen sie das zu interpretieren. Und das heißt, sie versuchen es gedanklich so zu fassen, dass das mit den Dogmen zusammenstimmt. Und damit sind wir also vom Ursprung ganz weit weg. Damit sind wir also drin, dass also die Bibel angepasst wird eigentlich der überlieferten Lehrmeinung. Also das heißt, sie wird selber zum Dogma dann, im Grunde. Das ist die ganz große Gefahr. Also darum hat es eine gewisse Wichtigkeit, also wirklich zu diesen Urbildern zurückzukehren und sie zumindest ahnen zu verstehen. Also Choschek, die Finsternis, das von liebevoller Seelenkraft getragene Licht, das noch im Inneren verborgen gehalten wird. So als Hinweis einmal. Bild ist ja da jetzt auch kann nicht sagen, dass das ein Bild ist. Es ist eigentlich etwas, was uns auf eine bestimmte Seelenstimmung hinweist. Nicht? Also diese imaginativen Bilder darf man sich auch nicht immer als etwas vorstellen, was mit einem optischen Eindruck vergleichbar wäre, sondern es ist eigentlich ein bestimmtes seelisches Erlebnis, das manchmal eben auch Farbe, Licht und so weiter bedeuten kann, Form bedeuten kann, aber auch vieles andere bedeuten kann. Eben alles das, was wir im Seelischen erleben können. Die Imaginationen sind gewoben aus den Kräften der Seelenwelt. Man könnte sagen, diese Finsternis, die hier gemeint ist, die ist in gewisser Weise schwanger mit dem Licht. Sie trägt es in sich, aber es ist noch nicht geboren. Ja, also von dieser Finsternis heißt es jetzt, und Finsternis über der Tiefe. Also erstens einmal schon ist interessant, also diese Finsternis ist etwas, was über der Tiefe ist. Also nicht die ganze Erde ist betroffen mit dieser Finsternis, sondern diese Finsternis ist etwas, was sozusagen über dem Kern des Ganzen schwebt. Das heißt nicht, dass die Tiefe jetzt hell ist, aber diese Finsternis, die hier gemeint ist, die das Licht schon sozusagen in sich trägt, die schwanger mit dem Licht ist, die ist eine feinere Sphäre, könnte man sagen, die sich um einen zentralen Kern herumlagert, der als hier zunächst einmal als Tiefe bezeichnet wird. Und im Hebräischen eben heißt es ja Vechoshek Alpene Tehom. Tehom. Das Tehom ist das, was hier als die Tiefe bezeichnet wird. Was ist denn damit wieder gemeint? Das ist nämlich auch nicht bloß nur die Tiefe, also halt das, was unten ist. Naja, schauen wir uns einmal, bevor wir auf die Laute eingehen, schauen wir uns einmal an, wie übersetzt denn das etwa die Septuaginta, also das griechische Alte Testament. Also da wird's übersetzt als Tos Abusu. Abusu, der Abgrund. Ähnlich in der Vulgata dann im Lateinischen als Abissi, auch als Abgrund. Also was lebt in diesem Abgrund? Was hat es mit diesem Abgrund auf sich? Tehom. Tehom. T. T ist wieder der Einschlag des Geistes. Das ist immer so die erste Bedeutung des T eigentlich. Da schlägt das Geistige ein in, ja, wenn man so will, in die sinnliche Welt oder in die untere Welt. Also das Geistige, das aus den hohen Sphären kommt, schlägt in die untere Welt ein. Der Einschlag des Geistes ist da. Mit dem Tav am Anfang. Wenn man sich die Buchstaben dann wieder anschaut, das erste ist ein Tav. Dann kommt ein He. Ein H, das steht wieder für das Seelenhafte. Und zwar für ein ganz feines Seelenhaftes jetzt im Grunde. Vokalisiert zum O. Naja, nein, es ist eigentlich ja gar nicht vokalisiert, sondern das O wird ausgedrückt durch den nächsten Buchstaben, durch das Wav. Das Wav, eigentlich normal wird es als W gesprochen. Hier wird es aber mit dem Punkt darüber als O gesprochen, also als vokalisch gesprochen. Das ist wirklich eine eigene Wissenschaft, die Vokalisierung der hebräischen Sprache oder der Schriftzeichen. Also es ist eigentlich ein Konsonantenzeichen, aber man muss halt Vokale auch einmal aussprechen. Und da ist es so, also dass das Waff mit dem Punkt darüber als O ausgesprochen, als O vokalisiert wird. Und zwar wirklich nur als O ausgesprochen wird. Das wo, wo. Wird zum O hier. Und dann ist noch das M, M, M. Das Mem. Mem, Mem ist eine der sogenannten drei Mütter bei den Sprachzeichen, also zumindest die Kabbalisten erklären das dann so, also diese 22 Buchstaben, da gibt es drei Mütter, das ist der Ursprung, erinnert mich mal an Faust, die Mütter sind's. Nein, es weist nämlich wirklich genau auf das Gleiche hin, die drei Mütter sind nämlich in Wahrheit ein Hinweis auf die drei vorangegangenen planetarischen Entwicklungszustände, wenn man es im ganz Großen nimmt, also auf den alten Saturn, auf die alte Sonne, auf den alten Mond. Das sind einfach die Kräfte, die aus der Vergangenheit kommen. Das sind die Mütter, aus denen das Erdendasein entstanden ist. Das ist so die ganz große Bedeutung dessen. Und das Mem steht letztlich für die Mondenwelt, für die alte Mondenwelt und für das Wasserelement auch, das dort gebildet wurde. Das Aleph steht für die Sonnenwelt, für das Luftelement und Shin, interessanterweise Shin, das strahlende Shin, das im Hebräischen auch als das Feuerelement aufgefasst wird, das steht für den alten Saturn. Das stimmt sogar mit dem Anfangsbuchstaben überein. Also Shin, Aleph, Mem, das sind die drei Mütter. Und dann gibt es sieben Zeichen für die Planetensphären. Und dann gibt es noch 12 Zeichen für die Tierkreiszeichen. Also wenn man es zusammenzählt, 3 und 7 ist 10 und 12 ist 22. Das sind genau die 22 Buchstaben dann des hebräischen Alphabets. Mit dem Mem wird also immer ausgedrückt im Hebräischen dann sozusagen das zu diesem Zeitpunkt dichteste Element, das es gibt, also in dem Fall das Wasserelement. Das ist also das stofflichste, könnte man sagen. M ist so, man macht nach M, wenn man etwas verkostet, wenn man sich etwas genussvoll einverleibt. Das ist also eigentlich der genussvolle Prozess des Sich-Verleiblichens auch, könnte man sagen, des Leibwerdens. Ist als Laut insofern auch interessant, wenn es kommt ja zum Beispiel auch vor in der bekannten Meditationsformel in dem Om Mani Padme Hum, also im Om Om Om, wenn man sehr stark antönt, also vibrieren ja die Lippen sehr stark und dann kitzelt es auch so über den Nasenrücken hinauf und sammelt eigentlich die ganze Energie letztlich da bei der zweiblätterigen Lotusblume. Also in dem Bereich hier, also im Bereich des Ich-Punktes eigentlich, also wo das Zentrum des Ich-Bewusstseins steckt ja da auch dahinter. Das ist auch wieder nicht ganz zufällig. Also in dem M, in dem Ertönen des M ist eigentlich dieses Vorbereitet, dass im dichten Leiblichen sozusagen aber irgendwo das Zentrum für das Ich geschaffen wird. Das schwingt also so ein bisschen mit, also ein sehr starkes Bewusstseinserlebnis entsteht. Es zentriert sich. Also was haben wir jetzt in dem ganzen Tehom? Einschlag des Geistes. Im Ha die Beseelung, im strömenden Atem sozusagen, also Erlebnis des Seelischen. Das Ganze wieder erfüllt, schon wieder mal erfüllt von den Sympathiekräften im O. Also ausgedrückt durch das Waf, das hier mit dem Punkt aber als O gesprochen wird. Und das Ganze schließlich aufgenommen vom Leiblichen, also das Ganze wird einverleibt sozusagen mit dem M. Es ist also so, wie wenn man das Seelisch-Geistige eigentlich hereinnimmt in das Leibliche und durch diese Hereinnahme des Seelisch-Geistigen in das Leibliche, ja, beginnt eigentlich schon langsam der Ich-Punkt da zu vibrieren, so ein bisschen zumindest. Also dieses Zentrum da oben. Also in gewissem Sinn drückt der Ausdruck Tehom aus den Leib, der das Seelisch-Geistige in sich aufnimmt. Oder wenn man es noch allgemeiner nimmt, weil ja hier von einem Menschenleib im eigentlichen Sinn noch nicht die Rede sein kann, sagen wir, es ist die materielle Welt oder die Materie, die beseelt und durchgeistigt wird. Die Materie eben ausgedrückt in dem M, in dem Mem, und das Seelisch-Geistige, das mit dem Teho hereinkommt. Tehom. seelisch-geistige Kräfte, die durch das Leibliche aufgenommen werden. Naja, jetzt kann einem noch etwas auffallen. Tehom. Wo kennen wir denn das? Wo kommt denn das bekannt vor? Homo. Homo, der Mensch. Die lateinische Bezeichnung für den Menschen. Da drückt sich nämlich auch aus, in dem Wort Homo drückt sich auch nichts anderes aus als die Beseelung des Leiblichen. Da fällt jetzt nur der Einschlag des Geistes ein bisschen, den haben sie vergessen. Aber der Einzug des Seelischen ins Leibliche drückt eigentlich das Wort Homo aus. Und weil wir gerade auch bei der tibetischen Gebetsformel sind, bei dem Om Mani Padme Hum, Hum, das ist die letzte Silbe, die sechste Silbe, dieses Ding klingt auch so ähnlich. Nur wird es noch mehr ins Enge genommen durch das U. Also noch mehr ins Dunkle, noch mehr ins Enge genommen. Und steht dort auch, also ganz nachdrücklich, für die Aufnahme eigentlich des kosmisch-geistigen bis in die Tiefen des Leiblichen hinunter. Das Hum hängt dann sehr stark mit dem Nabelchakra interessanterweise zusammen. Also da holt man dieses Geistige bis in die Tiefe hinunter, bis in die Tiefe sozusagen des physischen Leibes hinunter. Ja, beim Om ist noch sehr stark, da holt man es von oben eigentlich, aus dem Geistigen konzentriert es dann hier in dem Punkt, aber im Zuge dieser ganzen Gebetsformels trägt man jetzt diesen Punkt immer mehr hinunter, bis in die Tiefen des Leiblichen, zumindest bis in die Gegend des Nabelchakras hinunter. Dieses Hum wird dann auch genannt, also im tibetischen Buddhismus, der sogenannte Weg der integrierenden Einschmelzung. Und damit ist gemeint, also diese Aufnahme des seelisch-geistigen in die Tiefen des Leibes, und dadurch entsteht ein Bewusstseinszustand, den man tiefes Gewahrsein nennt. Das ist ein Bewusstseinszustand, der eigentlich sehr dunkel ist. Das ist nämlich das Bewusstsein des physischen Leibes selber. Der physische Leib hat nämlich durchaus auch ein Bewusstsein. Nur wir verschlafen das halt vollkommen. Und dieses tiefe Gewahrsein, das aber durch den physischen Leib da ist, ist etwas, was uns in Wahrheit mit dem ganzen Kosmos verbindet. Rudolf Steiner beschreibt es öfters, also diese verschiedenen Bewusstseinszustände. Gerade unser Wachbewusstsein ist zwar das hellste, aber auch das engste. Es hat eigentlich einen sehr begrenzten Horizont. Also heute überhaupt, ich meine, es hat im Grunde wirklich den Horizont, den wir vor uns sehen. Also gerade das sinnliche Bewusstsein, wenn wir es als sinnliches Bewusstsein zunächst nehmen. Das ist sehr, sehr eng. Das Traumbewusstsein ist schon etwas weiter. Aber es ist nicht mehr so hell. Noch eine Stufe dunkler ist das Tiefschlafbewusstsein, also in der Nacht, wenn wir schlafen, da ist also für unser Leben zunächst ganz finster, nur wenn man entsprechende starke geistige Entwicklung hat, dann gibt es das Erwachen um Mitternacht. Also das heißt, dann beginnt es auch im Tiefschlaf hell zu werden. Und dann erleben wir etwas, was bereits sehr weit in die kosmische Welt hinausgreift. Am allerweitesten aber ist das allertiefste Bewusstsein, das jetzt mit dem physischen Leib verbunden ist. Es ist nämlich so, dass das Wachbewusstsein hängt mit dem Ich zusammen, das Traumbewusstsein hängt mit dem Astralleib zusammen, das Tiefschlafbewusstsein mit dem Ätherleib, und dieses Todesbewusstsein, wie es Steiner oft auch nennt, das mit dem physischen Leib verbunden ist, das umfasst eigentlich wirklich den ganzen Kosmos. Das heißt, in diesem Bewusstsein wissen wir eigentlich, aber nur unter Bewusstheit leider nicht bewusst, wissen wir, was im ganzen Kosmos vorgeht. Wir wissen, was sich in der Sternenwelt da draußen abspielt, im Grunde. Wir kriegen es nur nicht mit. Darum kann sich auch so schön der ganze physische Leib nach den Konstellationen des Kosmos aufbauen, weil der kriegt es sozusagen mit. Der weiß es sozusagen, aber für uns ist dieses Wissen unterbewusst. Und was die Buddhisten eben da, die tibetischen Buddhisten anstreben, ist wirklich dieses, besonders auch dieses Bewusstsein zu erwecken bis zu einem gewissen Grad. Also bis dahin zu gehen und sich dadurch eigentlich ganz mit dem Kosmos zu verbinden. Das ist das Ziel eigentlich dieser Gebetsform, dieses Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eigentlich das Bewusstsein bis in den physischen Leib hinunterzutragen. Und damit aber zugleich auch den Weg zu bahnen, dass sich das Geistige bis in die Tiefen des Physischen hinunter inkarnieren kann und verbinden kann damit. Und wenn man es von einer anderen Seite betrachtet, geht es darum, dass mit dem Hum eigentlich gearbeitet wird, zugleich aber auch dann an der Vergeistigung des physischen Leibes, das heißt der Umwandlung des Physischen zum sogenannten Geist des Menschen, zum Atma. Das fängt da auch an. Dazu muss ich zuerst das Geistige ganz herunterholen, bis in den physischen Leib. Das Bewusstsein muss erwachen, und wenn ich mit Bewusstsein am physischen Leib arbeite, baue ich am Geist des Menschen, am Atma, am vergeistigten physischen Leib. Das ist eigentlich der Sinn dieser tibetischen Gebetsform, Om Mani Padme Hum. Und etwas von dem deutet sich aber eben auch an in dem Tehom, was da in der Bibel drinnen steht, was als Tiefe einfach übersetzt ist. Aber das heißt eigentlich, in Wahrheit heißt das, Geist, steige hinunter bis in die Tiefe der materiellen Welt. Steige dort hinunter und beginne dort zu erwachen und dort zu arbeiten. Das ist eigentlich gemeint mit diesem Wort, mit der Tiefe. Das ist also eigentlich, wie soll ich sagen, eine große Aufgabenstellung, die da jetzt vor uns steht. Weil sie letztlich also dann den Menschen betrifft, weil er dann der ist, der diese Aufgabe erfüllen hat. Dieser Tehom, das ist eben der Homo wirklich. Das sind wir halt noch in der Urgestalt, in der wir damals sind, noch als eine Urgestalt für alle Menschen, weil das einzelne Ich gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber da wird es vorbereitet. Es wird also eine Welt vorbereitet, wo der Geist bis ins Physische hinuntersteigen soll. Das ist ja das Neue, dass sich der Geist wirklich vollkommen inkarnieren soll. Das gab es ja in der Art auch noch nicht bis jetzt. Nicht mehr, wo gab es jetzt den Geist, der sich bis ganz wirklich ins Materielle vollkommen inkarniert? Der Mensch ist da der Vorreiter und dann, der es ganz groß tut, auch tut, ist der Christus. Und sozusagen, der bringt es zur Vollendung dann. Und hilft uns Menschen, das auch zur Vollendung zu bringen. Aber dieses Tehom, über dem diese Finsternis waltet, also diese Finsternis, die das Licht aber schon in sich trägt und in der die Elohim wirken, die schaffen unten einen Bereich, der das Geistige aufnehmen soll, bis ins Physische hinein. In dem stecken die Elohim eigentlich gar nicht mehr drinnen jetzt. Das ist ein eigener Bereich. Die Elohim leben eigentlich jetzt mit einem Teil ihres Wesens in dem, was wir als Finsternis charakterisiert, und mit einem viel größeren sind sie ja in der Sonnenwelt oben, aber ein Teil waltet auch in dem, was Finsternis ist. Aber darunter ist der Bereich Tehom, die Tiefe, in der sind sie nicht drinnen, die Elohim, sondern sie schaffen einen Bereich, der aber vorbereitet wird, das Geistige bis in die vollkommene physische Inkarnation aufzunehmen. Das drückt sich in der Zeile der Bibel aus. So ein bisschen. Das ist das Bild, das so in etwa dahinter steckt. Also ich hoffe, es ist so in Umrissen wenigstens deutlich geworden. Also aus der reinen, sozusagen abstrakten Übersetzung würde man das wieder nicht vermuten, dass letztlich das dahinter steckt und Finsternis über der Tiefe. Es ist schon richtig, es ist, das Wort Finsternis ist richtig, das Wort Tiefe ist eigentlich auch sehr passend, das ist die absolute Tiefe der physischen Welt, also sozusagen der geistfernsten Welt, die physische ist immer mal die geistfernste Welt. Aber diese Tiefe ist eben so gemeint als Aufforderung, das Geistige in sich aufzunehmen. Und das Geistige ist vor die Aufgabe gestellt, eben bis dorthin hinunterzusteigen, in diese Tiefe. Das ist damit gemeint. Und dazu musste eben auch die Sonnenwelt bereits herausgehen. Es musste also diese Finsternis herrschen, nicht wahr? In dieser Tiefe ist vom Licht jetzt zunächst überhaupt nichts zu bemerken. Also wenn man will, herrscht da zunächst wirklich Dunkelheit in der Tiefe auch. Und die Finsternis, die aber das Licht bereits in sich trägt, lagert sich darüber. Aber bis in diese Dunkelheit hinunter soll das Geistige herabsteigen. Das ist die Aufforderung. Naja, wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Aber der nächste wichtige Satz wird dann sein, dass der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Ruach Elohim erachefet alpene hamayim. Das ist dann der nächste Satz, mit dem werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Das ist auch was ganz Wichtiges und wird wieder uns näher erklären, das, was wir heute besprochen haben. Das Interessante ist, dass es ja immer Metamorphosen sind. Also das Bild metamorphosiert sich. Im Grund ist alles schon drin in dem ersten Parashit. Da ist alles schon drinnen. Da ist die ganze Schöpfungsgeschichte steckt dort schon drinnen. Nur können wir es noch nicht erkennen, weil das Bild also nur relativ unscharf ist. Und jetzt kommen viele, viele Teilbilder immer wieder die Teilaspekte genauer herausheben. Und eigentlich nur dieses Bild, das am Anfang so unscharf noch da war, immer deutlicher und deutlicher machen. Also da werden wir auch sehr oft finden, dass die Worte geradezu Metamorphosen voneinander sind, Weiterentwicklungen oder genauere Entwicklungen von dem Teil eines Wortes. Insbesondere kommen ganz bestimmte Laute immer wieder vor. Also sehr auffällig ist zum Beispiel, dass das R kommt sehr oft vor, das Resch, diese innere seelische Regsamkeit, dem werden wir immer wieder begegnen, dann wieder mit dem Ruach Elohim, Merachefet, im Rachefet ist schon wieder das R drinnen. Im Anfang war es aber schon im Breschit drinnen, da ist es schon drinnen. Also dieser seelischen Regsamkeit werden wir dann nachspüren, auch wieder näher, wir werden sehen, was das mit dem Ruach Elohim genau zu tun hat. Was übersetzt wird, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Was ist damit genau gemeint? Geist ist schon wieder so ein allgemeiner Begriff. Viel zu allgemein, um genau zu verstehen, was mit Ruach Elohim gemeint ist. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Und was die Wasser wieder sind. Es ist sicher kein Wasser. Nämlich wenn man schaut, es ist was ganz Spannendes. Die Wasser, das sind ja jetzt offensichtlich irgendwas, was da in der Erdentiefe, was mit der Erde zu tun hat. Das Ganze geht ja jetzt nicht um die Himmelswelt, sondern um die Erdenwelt. Aber gerade dieses Hamayim taucht in dem Hashamayim, zumindest von den Lauten her, auf im Himmel. Der einzige Unterschied ist, dass da Sch dabei ist noch. Hamayim und Hashamayim. Da kommt nur dieses strahlende, feurige dazu, das offensichtlich dann dem Hamayim fehlt. Aber sonst ist alles gleich. Und sehr treffend heißt dann später auch, also die Götter schieden zwischen den Wassern unten und den Wassern oben. Auch so ganz interessant. Was hat das wieder zu bedeuten? Also manchmal denkt man, die ganze Welt steht Kopf da drin. Wie ist das? Aber es ist eben, naja, ein bisschen so der alte hermetische Grundsatz auch. Also wie oben, so unten. Halt in anderer Form, aber Da machen sie dann aber wirklich auch für die Bilder die kleinen Nuancen aus, ob er laut dabei ist oder nicht dabei ist. Oder du ersetzt es durch einen anderen vielleicht und sonst Gleiches. Also im Grunde ist das eine endlose Geschichte, das zu vertiefen. Das, man entdeckt da nämlich immer mehr und immer mehr. Am Anfang scheint es so, naja, so ein einfaches Bild dann halt. Und das noch sehr vage ist. Aber je länger man sich damit beschäftigt, desto klarer wird es. Und man muss halt auch immer warten ein bisschen, bis das Bild wirklich kommt. Man darf ja auch nicht in die Versuchung verfallen, es also konstruieren zu wollen. Man sagt also, gut, der Laut ist das und der Laut ist das und jetzt baue ich ein Bild zusammen. Man merkt dann aber eh bei manchen geht es noch irgendwie und bei anderen kriege ich kein Bild zusammen. Da steht man an, also ja, ich weiß, der Laut bedeutet dieses und jener das und der das, aber was tun die jetzt miteinander? Das will sich nicht zu einem Bild vereinigen, irgendwie zu einer Gesamtanschauung sozusagen. Da muss man eben warten, bis ein Gesamtbild jetzt im sehr erweiterten Sinn gemeint entsteht. Oft ist es eben nur eine bestimmte Seelenstimmung, vielleicht ein gewisser Seelencharakter, der sich kundgibt. Das muss man dann abwarten. Aber das geht halt nur, wenn man sich länger damit beschäftigt. Und man kann sich dann denken, also wenn diese alten hebräischen Eingeweihten oder auch die Arabis dann, die selbst vielleicht nicht mehr hellsichtig waren, aber diese ein Leben lang mit diesen Texten beschäftigt haben und diese Bilder in sich wachgerufen haben, dass die immer konkreter und konkreter wurden. Und dann durchaus eine sehr lebendige Vorstellung von dem Schöpfungsgeschehen gegeben haben. Wenn man so 30, 40, 50 Jahre vielleicht sich beschäftigt mit sowas, dann steht schon ein ordentliches Bild da. Und das ist ganz was anderes als unsere moderne Übersetzung, wenn man es halt so liest. Weil in Wahrheit ist das Geheimnis der biblischen Schöpfungsgeschichte, äußerlich ist sie ganz knapp. Eine der knappsten Schilderungen überhaupt, die es gibt. Wenn man es rein begrifflich nimmt. Ich meine, gut, es sind ein paar Satzeln und sehr viel sagen sie im Grunde nicht. Ja, am Anfang schufen die Götter dieses, jenes, eine kurze Aufzählung, was alles entstanden ist und das war's. Aber in Wahrheit stehen gewaltige Bilder drin, die uns hinführen können, das nachzuerleben, was der Hellseher wirklich sieht, wenn er zurückblickt in diese Zeit der Schöpfungsgeschichte. Und die wirklich ein sehr detailliertes Bild in der Seele hervorrufen können, wenn man sich lang genug vertieft in die ganze Geschichte. Also das heißt, da können wir enorm Anregungen einmal dazu geben. Die Bilder brauchen es viele, viele Jahre, um sich immer mehr zu entfalten. Also man muss wirklich leben mit diesen Bildern, die aber wirklich absolut aus der Sprache herauskommen. Das ist das Besondere eben des hebräischen Textes, dass die Sprache hier absolut also diese Bilder gibt und nicht verfälscht. In den Übersetzungen ist es überall schon verfälscht. Das heißt, die Bilder sind dann nicht mehr klarer, nicht mehr so klar oder verschwimmen. Nur mehr manchmal. Und meistens dann nicht mehr so bewusst hineingelegt von den Übersetzern, weil sie es selber nicht mehr so erleben konnten und auch nicht nämlich im hebräischen Urtext nicht mehr so erleben konnten. Na gut, aber das nächste Mal werden wir uns mit Ruach Elohim beschäftigen. Danke.